Jesus und die Kinder. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie ihn an. Jesus aber rief sie herbei und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen.
Ja, Kinder zaubern uns, wenn es nicht die eigenen sind, mitten in der Nacht, oft ein Lächeln ins Gesicht. Kinder machen Freude. Kinder sind sehr oft süß, oder? Ich bin die Woche, unter der Woche im Novum oft hier und ich freue mich immer schon auf den Vormittag, wenn die junge Müttergruppe sich hier trifft. Weil dann triff ich den Levi und den Raphael und all die anderen Freunde. Und das ist einfach schön. Kinder sind wertvoll. Und zur Zeit von Jesus war das aber ganz anders. In der römischen Welt des ersten Jahrhunderts waren Kinder im Großen und Ganzen wertlos. Nicht wenige Kinder wurden nach der Geburt ausgesetzt, weil sie entweder zu schwach waren oder weil die Familie arm war oder weil sie einfach das falsche Geschlecht war. 3 von 10 Kindern, stellt euch das vor, 3 von 10 Kindern starben im ersten Lebensjahr. 5 von 10 in den ersten 10 Jahren. Also eine völlig andere Welt. Kinder hatten keine Rechte, Kinderrechte gab es nicht. Manchmal wurden Kinder auch als Sklaven verkauft. Sie waren unwichtig, unsichtbar. Persönlich natürlich in der Beziehung für viele wertvoll, aber in ihrer Stellung in der Gesellschaft ganz unten, irgendwo knapp über den Sklaven. Und vielleicht wollten die Jünger sie deshalb nicht zu Jesus kommen lassen. Sie haben gewusst, die haben unserer Bewegung nichts zu geben. Die werden nichts in unseren Spendensack werfen. Die sind nicht einflussreich, sie sind unbedeutend. Aber für Jesus waren sie wichtig. Und Jesus hat sie gesehen. Und er nützt diese Situation für eine Lektion und er sagt: Lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Jesus spricht hier über eine Zugangsbeschränkung. Er sagt, nur wenn du wirst wie ein Kind, Gratulation Philipp, Papa vom Jonathan, muss ich so spontan sagen, wenn ich dich sehe, ich habe nicht mit dir heute gerechnet, das ist ja gewaltig. Noch jemand, der Kinder liebt. Eine Zugangsbeschränkung. Wenn du nicht bist wie ein Kind, kommst du nicht hinein. Aber da ist natürlich eine ganz wichtige Frage, in welcher Hinsicht sollen wir wie Kinder sein? Welchen Wesenszug von Kindern sollen wir haben? Sollen wir süß sein? Na, gute Nacht. Oder vielleicht neugierig? Das schaffen noch viele von uns. Oder naiv? Was müssen wir sein, um in sein Reich zu kommen? Stell dir bitte mal ein Kind vor, ein Kind am besten, das du kennst, vielleicht den Raphael oder den Levi oder die Elisa oder eines der älteren Kinder bei uns, die Anja, die Mara, den Samuel oder noch ältere wie die Laura oder den Lukas, da haben wir 2. Das Kind, das du dir jetzt vorstellst, ist besitzlos. Es hat kein Vermögen. Sein Name steht nicht im österreichischen Grundbuch. Und es leistet auch keinen Beitrag zu unserem Bruttonationalprodukt. Wahrscheinlich hat das Kind keine marketable skills, keinen Einfluss in unserer Gesellschaft. Es öffnet keine Türen, es ist nicht mächtig und ganz schlimm, wählen darf es auch nicht. Also Kinder haben nichts vorzuweisen. Nichts anzubieten. Null. Sie haben leere Hände. Und sie sind, das kommt noch dazu, bedürftig, schwach, hilflos, abhängig von ihren Eltern. Sie brauchen ihre Eltern für Obdach, für Kleidung, für Nahrung, für Bildung, für Wärme, für Schutz, etc. etc. Und in dieser Hinsicht, sagt Jesus, sollen wir wie Kinder sein. Wir sollen arm sein und bedürftig. Das heißt, wer zu Gott kommt, um von ihm angenommen zu werden, der muss mit leeren Händen kommen, ohne die Intention eines Tauschhandels, ohne zu denken, schau mal, was ich mitbringe. Ich bringe Fähigkeiten mit, eine Position, ich bringe Beziehungen mit, Vermögen, Kraft, Freunde. Aber Jesus sagt, nein, so nicht. Nur wenn du mit deinem Mangel kommst, mit deiner Not, mit deiner Leere, dann wirst du aufgenommen und beschenkt. Unmittelbar zuvor hat Jesus von der bedrängten Witwe erzählt und dann von dem zerbrochenen Zöllner und nun von den mittellosen Kindern. Und das ist kein Zufall. Nächsten Sonntag wird es um einen blinden Bettler gehen. Stell dir das vor, ein blinder Bettler. Der hat natürlich gar nichts zu geben, der hat nichts. Gott sucht Menschen, die ihm nichts zu geben haben, außer sich selbst. Außer ihr Herz, ihr Vertrauen, ihren Glauben. Und der Lukas wiederholt diesen Punkt mehr als jeder andere Evangelist, immer und immer wieder in seinem Evangelium. Von den vier Evangelisten ist Lukas auch der einzige, der von dem Verbrecher am Kreuz neben Jesus erzählt und seiner Bitte: Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dieser Verbrecher am Kreuz ist das beste Beispiel für jemand, der nichts mehr zu geben hat. Der hat nicht einmal mehr Zeit, Lebenszeit, die er Gott anbieten könnte. Und Jesus, für ihn ist das kein Problem. Er nimmt ihn an, er nimmt ihn auf in sein Reich. Und ich frage mich, warum wir das dutzende Male hören müssen. Wieso bringt Lukas das immer und immer wieder? Ist ja wie ein altes Kirchenlied, wo man den Refrain 18 Mal singt. Wieso brauchen wir das? Ich glaube, weil es zutiefst wider unsere Natur ist, nichts geben zu können, nichts anbieten zu können. Wir wollen nicht arm sein oder schwach oder bedürftig. Niemand von uns, außer die Kinder. Kinder sind völlig ungeniert arm, bedürftig, schwach. Sie lassen sich von ihren Eltern lieben Tag für Tag und sie fragen sich dabei nie, ob sie es verdient haben. Oder glaubst du, sie fragen sich? Sie rätseln nie darüber, ob sie genug Wert haben, dass sie ihren Eltern so viel bedeuten, dass sie so viel Aufmerksamkeit und Wohlwollen empfangen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Und ich denke, jetzt ist schon eine gute Zeit, um zu beten. Denk bitte kurz darüber nach, wie kindlich dein Herz Gott gegenüber ist. Und sprich mit ihm, wenn du möchtest. Herr Jesus, du sagst, vor dir sollen wir sein wie Kinder. Aber wir schaffen das nicht. Wir sind so besorgt um unsere Ehre, um unseren Platz. Wir streben nach Sicherheit. Und wir wollen nicht schwach sein, sondern die Kontrolle über unser Leben haben. Heiliger Geist, wir bitten dich, lass uns umkehren von einem selbstbestimmten Leben, von Eigenständigkeit, von Selbstbestimmung hin zu einem Leben, in dem wir dir kindlich vertrauen. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns ganz eindrücklich zeigst, wie gut du bist, damit wir lernen, dir zu vertrauen, damit wir auch loslassen können, all das, was wir so oft krampfhaft festhalten. und zu dir kommen mit leeren Händen. Danke, dass du dich unseren Vater nennst. Bitte hilf uns, nicht nur deine Kinder zu sein aus deiner Gnade, sondern auch wie deine Kinder zu leben. Amen. Im nächsten Abschnitt des Lukas-Evangeliums kommt ein mächtiger, reicher, junger Mann zu Jesus. Und die aufmerksamen Leser oder Zuhörer merken, aha, der Lukas arbeitet hier mit einem Kontrast. Dieser Mann ist vermögend, einflussreich, viele bewundern ihn, wollen so sein wie er. Und Jesus sagt ihm, lass das alles los, werde wie ein Kind und komm zu mir. Und er scheitert. Dieser Bericht von dem Treffen ist im Lukas 18 zu finden. In den Versen 18 bis 30, er hat drei Teile. Zuerst das Gespräch zwischen Jesus und diesem jungen, reichen, einflussreichen Mann. Dann eine Nachbesprechung mit den Jüngern und Jesus. Und am Schluss ein flotter Spruch von Petrus, wie er den Evangelien manchmal vorkommt. Wir beginnen in Vers 18. Und es fragte ihn, also Jesus, ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Der Lukas sagt, er ist ein Oberster, ein Richter, einflussreich. Der Markus und der Matthäus sagen, er ist unglaublich reich, hat viel Besitz und er ist jung. Also ein junger, fescher, einflussreicher, reicher Mann. Und den Jüngern läuft, wenn sie ihn sehen, das Wasser im Mund zusammen. Er wäre ein Fang, ein dicker Fisch für ihre Bewegung. Der hat ein Amt, er hat Einfluss, er ist moralisch hochstehend und er stellt eine tolle Frage. Den hätten sie gern in ihrer Gruppe dabei. Und die tolle Frage, die er stellt, lautet, guter Lehrer, also er würdigt Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu empfangen? Er will das gute Leben in Gottes Gegenwart, das nicht endet. Und den Weg zu diesem Ziel sieht er klar vor sich, was muss ich tun? Es gibt irgendwas, was er tun kann und dann kriegt er das ewige Leben. Und hier ist Jesu Antwort, Vers 19. Jesus aber sprach zu ihm, wieso nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und die Jünger schlagen wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Wieso steigt Jesus so in dieses Gespräch ein, kritisiert ihn gleich, stößt ihn vielleicht zurück. Jesus beginnt mit einem Tadel, ein komischer Tadel, er ist gerade gelobt worden und Jesus sagt, wieso nennst du mich gut? Was macht Jesus hier? Bricht er einen Streit vom Zaun über irgendeine Semantik oder ist er theologisch kleinlich? Ich glaube nicht. Er möchte dem jungen Mann, der fix damit rechnet, wegen seinem Gutsein ewiges Leben zu verdienen, zeigen, dass es nur einen gibt, der völlig gut ist, Gott selbst. Und erst dann gibt er ihm eine Antwort auf seine Frage, auf die Frage, was muss ich tun? Und er sagt in Vers 20, die Gebote kennst du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Also Jesus zitiert aus den 10 Geboten. Die Gebote 6 bis 9 und dann das Gebot 5. Und das ist auffällig, oder? Er zitiert nur aus der zweiten Hälfte der 10 Gebote, wo es um die Beziehung zum Nächsten geht. Also eigentlich sagt Jesus, liebe deinen Nächsten. Das ist das, was du tun musst, um ewiges Leben zu empfangen. Und die Antwort des Mannes ist verblüffend. Er aber sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Also, weiß ich nicht, die letzten 10 Jahre hat er so gelebt. Und der junge Mann ist von seiner Gerechtigkeit überzeugt. Er ist kein Mörder, hat noch nie jemand umgebracht. Er ist kein Ehebrecher, er ist kein Dieb. Aber er kennt sein Herz nicht. Und bei der Bergpredigt war er wahrscheinlich auf Auslandsreise, auf Geschäftsreise, die hat er nicht gehört. Er sieht nur seine äußere Gerechtigkeit, aber für die Sünde in seinem Inneren ist er blind. Das heißt, er ist eine ganz gute Kopie von dem Pharisäer im Gleichnis zuvor. Und Jesus, der vollkommene Herzenskenner, lässt ihn stehen. Ich wäre sofort hineingegrätscht und hätte ihm gesagt, nein, also sicher nicht. Aber Jesus lässt seine Worte stehen, er korrigiert ihn nicht, sondern gibt ihm noch eine Aufgabe in der Nächstenliebe. Vers 22, als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eines fehlt dir noch. Also du bist fast vorm Gipfel, ein Schritt nur mehr, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Also wenn du vollkommen sein willst, und das ist ja dein größter Wunsch, und dann gibt es auch ewiges Leben, dann fehlt dir nur noch eine Sache. Eigentlich sind es ja drei. Verkaufe alles, was du hast, dann gib es den Armen und komm, folge mir nach. Also in Summe, verliere deinen Besitz und gewinne mich. Das ist die Rechnung. Lass dein Geld los und ergreife mich. Jesus sagt, mir nachzufolgen, das ist der Weg zum ewigen Leben. Als er aber dies hörte, der junge Mann, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Dante nennt diese Reaktion des Obersten die große Weigerung. Der Mann hört die Worte von Jesus, er überdenkt sie und dann wird er sehr traurig. Und an diesem Tag lernt er sein Herz besser kennen. Sein Herz hängt an seinem Besitz. Sein Reichtum hat ihn im Griff, sein Geld ist sein Gott. Der scheitert bereits am ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und als er das erkennt, bröckelt sein Selbstbild. Er ist nicht so gut, wie er dachte. Er dachte, er kommt mit vollen Händen zu Jesus. Gefüllt mit Gutem, einem guten Leben, gefüllt auch mit Geld. Aber Jesus zeigt ihm, du bist gar nicht so gut. Und dein Geld will ich nicht, brauche ich nicht. Er muss aber auch nichts mitbringen, kein moralisches Kapital, kein finanzielles Kapital. Jesus genügen leere Hände und ein Herz, das ihn als großen Schatz sieht. Ich weiß nicht, wie lange er da gerungen hat, ob das 10 Sekunden waren oder 5 Minuten. Er kann nicht. Der Lukas sagt nicht, dass er weggeht. Die anderen Evangelisten sagen alle, er geht weg. Aber der Lukas lässt ihn da stehen und traurig sein. Er kann nicht loslassen. Er kann nicht werden wie ein Kind. Ein Kind hat ja auch nichts. Und das macht ihnen nichts. In seinem Herzen ringt ein Kampf um das, was Geld ihm und uns bietet. Ein scheinbar selbstbestimmtes Leben. Ich entscheide, wie mein Leben läuft und Geld macht es möglich. Eine Illusion von Sicherheit. Und das vergängliche Ansehen von Menschen. Und der Oberste merkt, ich bin nicht bereit, all das loszulassen. Ich bin nicht bereit, mich in die Arme Gottes zu werfen, mich in völlige Abhängigkeit von Jesus zu begeben. Weil wenn er alles verkauft, ja, dann hat er nichts mehr, außer Jesus. Sind wir wie dieser Mann? Möchtest du vielleicht nicht mit leeren Händen zu Gott kommen? Oder eine ganz konkrete Frage bezogen auf die Worte von Jesus, macht dich dieses Gespräch nervös? Mich macht es ein bisschen nervös. Und es gibt einen guten Grund. Die Frage, gilt diese Aufforderung für alle, die Jesus nachfolgen? Muss ich auch meinen Besitz verkaufen und mein Geld den Armen geben? Und da gibt es 2 Gefahren bei der Beantwortung dieser Frage. Die erste Gefahr wäre es, eine falsche Antwort zu geben, die lauten würde, ja, Das gilt für alle Nachfolger von Jesus. Zack. Aber das wäre eben die falsche Antwort. Das tut es nämlich nicht. Jesus wendet sich hier an einen jungen Mann, nicht an alle seine Nachfolger. Und nirgendwo sonst sagt er, dass alle ihren Besitz aufgeben müssen. Außerdem gab es unter denen, die ihm nachfolgten, nicht wenige wohlhabende Männer und Frauen, und die ließ er wohlhabend bleiben. Also du musst jetzt nicht alles verkaufen. Aber die zweite Gefahr ist für uns viel größer. Und sie besteht darin, dass wir jetzt tief durchatmen und sagen, knapp davongekommen. Bin ich froh, dass das nicht für alle gilt? Bin ich froh, dass das nicht für mich gilt? Und damit rauben wir den Worten von Jesus ihre Radikalität. Also hör jetzt was Radikales. Geld gehört zu den Dingen, die du verlierst, wenn du Jesus nachfolgst. Nicht in dem Sinn, dass du allen Besitz hergeben musst, sondern in dem Sinn, dass all dein Besitz aufhört, dein Besitz zu sein. Dein Gehalt ist nicht dein Gehalt. Und deine Pension ist nicht deine Pension. Und dein Geld ist nicht dein Geld. Nicht mehr. Denn es gehört nun Gott. Wenn du Jesus gehörst, dann hörst du auf, ein Eigentümer zu sein und wirst zu einem Verwalter. Das ist auch schon radikal. Gehen wir zur Nachbesprechung, die Jesus mit seinen Jüngern abhält. Die beginnt in Vers 24. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel, das orientalische Tier, durch ein Nadelöhr, der kleine Kreis oben bei einer Nadel, geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Mal über diesen Vers sind Bücher geschrieben worden, hunderte Kommentare, und fast alles ist Unsinn. Der Satz ist so oft verdreht worden. Die einfachste Auslegung hier ist die richtige. Und die einfachste Erklärung lautet: Es ist unmöglich, dass ein sehr großes Tier sich durch eine sehr kleine Öffnung zwängt. Es ist unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht. Es ist unmöglich, dass ein Reicher ewiges Leben empfängt. Zack. Und die Jünger verstehen hier ausnahmsweise Jesus einmal auf Anhieb richtig. Und sie helfen uns, ihn auch zu verstehen. Vers 26. Es sprachen aber die, die es hörten: Wer kann dann gerettet werden? Also sie sagen nicht, welcher Reiche kann dann gerettet werden, sondern wer kann dann gerettet werden? Mit anderen Worten, dann kann ja niemand gerettet werden. Wozu Jesus sagt: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Jesus erklärt uns unfähig zur Rettung. Kein Mensch kommt durch gutes Tun zum ewigen Leben. Aber noch mehr, kein Mensch entscheidet sich aus freien Stücken, das heißt ohne Gottes Wirken durch seinen Geist, für die Nachfolge von Jesus. Kein Mensch kann aus eigener Kraft alles loslassen. Aber bei Gott und dank Gott ist es möglich. Jesus sieht unsere totale Verlorenheit. Wir können nicht gut sein und unser Herz lässt es nicht zu, dass wir werden wie die Kinder aus eigener Kraft. Aber Gott kommt, um uns zu retten. Und jetzt mach mit mir ein Gedankenexperiment. Auch Jesus war ein reicher, junger Mann. Viel reicher als dieser Oberste. Er besaß einen gewaltigen Reichtum an Herrlichkeit bei seinem Vater. Und den hat er losgelassen, als er Mensch wurde. Und als der größte Akt des Loslassens vor ihm lag, die Trennung von seinem Vater, das Loslassen einer friedvollen, harmonischen Beziehung mit seinem Vater und das Loslassen seines Lebens, da sagte auch er im Garten Gethsemane, genauso wie dieser Jüngling: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Auch Jesus war sehr traurig, weil es darum ging, loszulassen. Aber seine Traurigkeit hat ihn nicht abgehalten davon, loszulassen. Er ist der wahre reiche Jüngling, der alles losließ, um uns zu gewinnen. Und deswegen sagt er heute zu dir: Lass deinen Reichtum los, deinen Reichtum, deinen Besitz, deine Sicherheit, deine Kontrolle über dein Leben. Verlier all das und gewinne einen unendlich größeren Reichtum, gewinne mich. Jesus sagt: Ich will deine Sicherheit sein, deine Ehre, dein Versorger, dein Herr, dein Hirte. Und was für ein Angebot. Und trotzdem fällt es mir und wahrscheinlich dir so schwer. Denn dieses Loslassen geschieht ja nicht einmal im Leben. Das geschieht jeden Tag. Jeden Tag sollen wir loslassen und werden wie die Kinder, schwach und arm und bedürftig. Und so sind wir nicht gern. Kommen wir zum Petrus. Der Petrus hat den Vers 22 total gut gehört, weil er ein Kapitalist war, glaube ich. Du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, das hat er gehört. Verkaufe alles, was du hast, lass was los und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und das hat ihn nicht losgelassen und deswegen fragt er jetzt, sagt er zu Jesus, Vers 28, Petrus aber sprach: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, ich glaube, er spitzt hier auf eine Belohnung. Er hat wirklich, er hat vielleicht nicht alles, aber sehr viel hat er verlassen. Sein Boot, sein Arbeitsgerät, seinen Beruf, seine Heimat, sein Dorf, seine Familie, seine Eltern, seine Frau und Kinder, zumindest auf Zeit, sein sicheres Einkommen. Und Jesus antwortet ihm: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Jesus sagt: Wer Besitz oder Familie um meinetwillen verlässt, der verliert nicht nur etwas, sondern der gewinnt viel mehr, schon hier und dann bei mir. Und dieser Satz ist wie Honig für alle, die Familie zurücklassen um Jesu willen oder die Heimat zurücklassen um Jesu willen oder Besitz aufgeben um Jesu willen. Du wirst ewig belohnt werden für deinen Verlust hier. Ein jedes Opfer, das du bringst, das du loslässt, alles, was du loslässt, das ist die Ökonomie des Himmels, kriegst du mehrfach zurück. Du verlierst nichts bei der Endabrechnung. Nicht hier und schon gar nicht dort. Wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Kommt zu mir wie die Kinder, sagt Jesus. Und dafür müssen wir einiges loslassen. Und ich weiß, wie schwer mir das fällt, loszulassen. Ich habe viel zu lernen. Oft lasse ich auch erst los, wenn ich gezwungen werde von ihm. Und wahrscheinlich geht es den meisten von uns so. Und in dem Zusammenhang habe ich an euch gedacht, liebe Geschwister aus der Ukraine. ihr habt viel loslassen müssen wegen des Krieges. Eure Heimat, eure Eltern, Familie, Freunde, Arbeitsplätze, eure Kirche und die Geschwister dort. Und obwohl ihr so viel losgelassen habt, seid ihr nicht bitter geworden und habt Gott nicht den Rücken gekehrt. Ihr seid in vielem Vorbilder für uns. Vorbilder in eurer Treue. Jeden Sonntag seid ihr hier. Vorbilder in eurer Liebe zueinander und auch zu uns, in eurer Herzlichkeit. Ich bin dankbar für jede Umarmung, jeden Händedruck nach dem Gottesdienst, jedes Gespräch. Und ihr seid eben auch Vorbilder im Loslassen und im Vertrauen auf Gott. Danke. Danke, dass ihr ein wertvoller Teil unserer Gemeinde geworden seid. Jetzt lesen Sie aber voll mit. Beim Maleinsatz im August haben Sie und noch einige, die heute nicht hier sind, diesen Saal ausgemalt. Die Bühne in Anthrazit und diese 10 Tafeln in Weiß. Spitzenarbeit in Qualität und Tempo. Und der Petro war der Chef, der General. Und als alles erledigt war, hat er seine Truppe draußen zusammengesammelt und hat gesagt, jetzt beten wir. Und ich durfte dabei sein und das war ein sehr bewegendes Erlebnis für mich. Denn sie beten ja so. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich möchte, dass ihr das auch erlebt. Und deswegen habe ich den Petro gebeten, dass er für uns betet. Und seine Tochter, die Christina, wird ihn übersetzen auf Deutsch, damit wir auch verstehen, was er betet. Vielen Dank für eure Liebe zu Jesus und euer Vorbild für uns im Loslassen.
Lieber Herr, heute gedenken wir deinem Leiden am Kreuz, in dem wir Brot und Wein nehmen. Danke, dass du uns hilfst, segne und uns alle in unseren Angelegenheiten, rette die Ukraine und beende den Krieg in Israel und der Ukraine. Danke allen Brüdern und Schwestern für deine Hilfe. Im Namen von Vater und Sohn und Heiligen Geist. Amen.